Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
So, diesmal haben wir wirklich eine ganz besondere Folge, denn wir sind draußen und wir sind ja in einem Stadion, man hört das. Wir sind im Max-Morlock-Stadion und um uns herum, in diesem Riesenstadion, 50.000 Leute passen da rein, Martin, sind...
Zwei. Du und ich, hallo.
Ja, zwei Leute, wirklich nur wir alleine haben uns hier jetzt ins Stadion reingesetzt. Ich habe mitgekriegt, das ist der Raucherbereich des Media Centers. Also die Kollegen kommen da alle raus und qualmen dann irgendwie um die Ecke. Aber man kann sich hier auch wunderbar auf diese Plätze setzen. Und wir gucken jetzt so gerade auf einen sehr schönen grünen Rasen, sind in Nürnberg, sind am Norisring und haben zumindest hier, weil es jetzt Samstag ist, den ersten Lauf der DTM hier in Nürnberg gesehen. Dein Eindruck?
Ja, hallo erstmal, Thorsten. Ich wollte hier eigentlich überreden, jetzt noch irgendwie zwei, drei Runden hier um den Platz zu rennen, aber ich...
Du willst aber wissen, was?
Ich weiß, dass dein Interesse sich da dementsprechend in Grenzen hält, also wie ich das dich kenne.
Und ich denke da nochmal drüber nach. Kommt drauf.
Die Temperaturen des heutigen Tages einschätze, wird das heute nichts mehr.
Ich muss mal überlegen, vielleicht tust du ja irgendwas aus, was mich lockt, dass ich eine Runde laufe. Reden wir am Ende dieses Podcasts nochmal drüber. Aber lass uns mal kurz zurückgucken. Das erste Rennen, DTM ist zu Ende gegangen.
Sheldon van der Linde hat gewonnen. Sein Bruder hat ja leider etwas Pech kurz vor Schluss. Wir wissen jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, was da passiert ist. Aber ja, ich freue mich für Luigi Auer, der beste Mercedes-Pilot, Vierter geworden heute. Ja, schön.
Gutes Rennen. Ich habe mich mal so umgeguckt. Also im Fahrerlager war es wirklich vor dem Rennen auch richtig voll. Auf den Tribünen, das sah auch ordentlich aus. Also alles in allem, DTM scheint hier gut noch zu funktionieren.
Ne? Ja, DTM Norisring funktioniert nach wie vor. Die Fans sind zahlreich da. Was natürlich wirklich bei diesen Temperaturen, es ist sau heiß.
32 Grad, ja.
Auch verstehen könnte, wenn man gesagt hätte, nein, ich schaue mir das irgendwie zu Hause im Planschbecken an und wie auch immer. Nein, die sind gekommen und sind alle gut drauf. Ja,
ja, finde ich auch. Und ich bin also wirklich auch zufrieden damit, dass wirklich so viele Menschen da sind. Also auch Familien wirklich mit Kindern dabei. Und die haben echt eine Menge Spaß. Und das finde ich gut, dass der ADAC auch sagt, für günstige Preise kannst du hier rein und auch Kinder bis 16 Jahre müssen nichts zahlen.
Genau, das muss der Weg sein und heute bekommen die Familien ja besonders was geboten. Die DTM ist da, ADAC GT Masters ist da, die Prototypen sind da, die Klassikautos sind auch da. Also
BMW M-Cup.
Genau, also wirklich das gutes, komplettes Programm wird geboten. Die Fans nehmen es an. Von morgens bis nachher um 6 können sie sich Motorsport ansehen. Die Partner bieten viel. Es ist gutes Catering, Verköstigung, wirklich ein gutes Programm für die ganze Familie heute.
Es gibt auch so eine Action-Arena, also wo du wirklich auch mit Kindern hingehen kannst, wo du selber was erleben kannst. Ich finde, da hat sich die DTM auch deutlich gebessert. Da ist jetzt echt mehr passiert. Früher gab es immer so Palettenausstellungen.
Ja, die sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Hier ist die Fläche, die da ist, die ist wirklich gut genutzt, Dekra verteilt Kappen, es sind, wie ich schon sagte, es sind Brezelbuden da, Würstchenbuden und es ist so ein bisschen, hat ein bisschen Kirmes-Charakter. Die Kulisse hier, Norisring, ist natürlich immer ganz besonders, die rennen immer sehr speziell, man kann auch an den rechten Außenspiegeln schon sehen, auf welcher Strecke wir uns befinden. ja, ist halt hier was ganz Besonderes in Nürnberg.
Spannende Rennen, aber auch drumherum ist eine Menge passiert. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wir haben uns in Oschersleben gesehen. Ich war zwischendurch in Zandvoort, du warst nicht da. Hast du Urlaub gemacht?
Nein, ich habe tatsächlich noch keinen Urlaub gemacht, den habe ich noch vor mir. Ich war beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring natürlich und ich war letzte Woche in Spa-Francorchamps zum 24-Stunden-Rennen. Ja, jetzt bin ich hier, also ist ja nicht so, dass ich nicht unterwegs bin.
Was hast du denn erlebt alles so?
Viele spannende Rennen. Ich meine, wenn man 24-Stunden-Rennen ist eine andere Veranstaltung als hier, aber es ist halt auf seine Art natürlich auch was Besonderes. Was 24-Stunden-Rennen ist Kult. Die Fans rund um die Strecke, rund um die Nordschleife, zweimal rund um die Uhr, das hat was. Das ist seit Jahren ist das ein absolutes Highlight im Kalender, was Langstreckensport, was Marathonrennen betrifft. Abseits der DTM. Und auch da sind GT3-Autos unterwegs, neben anderen Klassen natürlich. Viele Teams, die auch in der DTM vertreten sind, nehmen dort auch teil. Also ja, es lohnt sich immer wieder auch in die Eifel zu fahren, wenn das 24-Stunden-Rennen ruft, auf jeden Fall.
Egal, ob es jetzt Spa ist oder Nürburgring, die 24-Stunden-Rennen sind aber auch voll. Also du hast da nicht das Problem, dass du merkst, dass weniger Teilnehmer da sind, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Also die Starterfelder sind schon pickepacke voll.
Genau, in Spa waren glaube ich 70, 71 Starter. Da hatten wir natürlich nur das Thema, es waren GT-Fahrzeuge, GT3-Fahrzeuge, logisch. Das stellt sich an der Nordschleife oder auf der Nordschleife natürlich anders dar, wo glücklicherweise dann verschiedene Klassen antreten. Aber auch da im Fahrerlager rund um die Strecke. Also ich hatte sofort einen visuellen Vergleich zu den Vorjahren. Und was die Zuschauer betrifft, kann man nur sagen, es ist Wahnsinn, wenn man von der Tribüne runterguckt und das Gewusel in der Startaufstellung, 24 Stunden Nürburgring, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und dann im Grunde verlassen die dann die Startaufstellung und verteilen sich dann wieder. Manche bleiben natürlich im Fahrerlager und viele gehen dann halt wieder rund auf die Plätze, rund um die Nordschleife. Es ist geil, es ist absolut immer geil.
Das zeigt aber wirklich, die Menschen haben wieder Bock drauf. Also so nach diesem ganzen Corona-Tief und man wusste nicht, wie wird's denn und wird es wieder so voll werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen entdecken, zumindest als Zuschauer, wieder Motorsportveranstaltungen, Rennveranstaltungen.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie selektieren, aber sie schauen schon auch, okay, wo ist was Besonderes? Wo ist wirklich Eventcharakter? Wo sind die Highlights? Die fahren jetzt nicht zu jedem Rennen vielleicht hin, so hier wie im Fußballstadion, die Hardcore-Fans, die vielleicht jedes Wochenende auch sich ein Fußballspiel live ansehen, sondern die suchen aus. Und 24-Stunden-Rennen ist halt was Besonderes. Das nimmt man im Jahr, nimmt man das mit. Die DTM am Norrisring ist auch was Besonderes. Der Saisonauftakt ist immer cool. Auch das Saison-Highlight ist sicherlich auch das Finale immer wieder. Je nachdem, was da noch ansteht, ob dann auch Meisterschaften zu vergeben sind oder nicht. Aber auch da ist nochmal erfahrungsgemäß richtig gut was los, was Besucher angeht.
Was du gerade sagst, es ist mir auch aufgefallen, also früher war es glaube ich so, dass Fans auch wirklich mit der DTM mitgezogen sind, dass die ein Rennen nach dem anderen sich angeguckt haben. Das hast du glaube ich heute nicht mehr so. Also die selektieren wirklich auch da und sagen, Mensch, große Veranstaltung, Zandvoort ist toll, da fahre ich hin, oder wenn ich in der Nähe vom Norrisring bin. Auch so diese Fahrerei wird weniger.
Ja gut, also es ist schon so, dass ich bin ja öfter mal bei der DTM. Und man sieht schon den einen oder anderen, man kennt ihn nicht persönlich, aber man hat so irgendwie das Gesicht, wenn man durchs Fahrerlager geht, okay, der war in Oschersleben, der war jetzt am Nürburgring oder okay, der war hier oder da. Es gibt schon, also auch wirklich serienübergreifend, gibt es wirklich motorsportliche Hardcore-Fans. Aber ich verstehe natürlich auch, gerade in immer noch relativ unsicheren wirtschaftlichen Zeiten, man muss es sich natürlich auch leisten können, jedes Mal ein Ticket zu kaufen. Oftmals steht dann noch auch eine Übernachtung, geht damit einher. Sprit für die An- und Rückreise. Ich kann gut verstehen, wenn man sich nicht jedes Rennen ansieht, empfehle dann natürlich immer auch, sich das im Fernsehen anzuschauen. Das ist ja auch immer spannend, wird ja auch gut aufgearbeitet von den Medienkollegen. Und dann bleibt man auch dabei und freut sich dann umso mehr, wenn man dann wieder da ist. Und ich kenne das von der Formel 1, wenn du, sag mal, dir die Rennen im Fernsehen ansiehst.
Du machst das noch, ich mache das ja schon nicht mehr, also seitdem sie nicht mehr frei empfangbar sind.
Ich habe ja so ein, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ich habe ja so ein...
Der feine Herr hat das Abo, ja.
Der feine Herr, der hat ein Low-Budget-Abo. Ja, das ist dann... sag ich mal, schon ganz cool. Wenn du einmal im Jahr zur Formel 1 selbst fährst, ein oder zweimal und schaust dir sonst im Fernsehen an, dann hast du dann die Abläufe, weißt du dann auch, wie sich das dann abseits der Rennstrecke dreht, welche Arbeit damit einhergeht. Klar, das ist schon auch immer was Besonderes, sich das einmal mindestens auch mal dann live anzusehen, weil du hast dann, wenn du vorm Fernseher sitzt, einen ganz anderen Background, Wissensbackground nochmal.
Also auf jeden Fall, wenn du das jetzt hörst, wir können dir nur einen Tipp geben, fahr zur DTM, das kann man sich leisten, du kriegst eine Menge geboten, auch selbst wenn du nur für einen Tag hinfährst. Also wenn du nah beim Nürburgring bist, fahr da hin, guck dir das Rennen an, fährst abends nach Hause, ich glaube, hast einen geilen Tag gehabt.
Auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, man hat nicht immer das Glück mit diesem Wetter, das ist ja ganz klar, wobei ein paar Grad weniger wären ja auch ganz schön.
Ach nee, also du, ich finde das in Ordnung. Über 30 Grad finde ich immer fein. Das ist eine schöne Sache. Regnet es wenigstens nicht.
Ja, in den Katakomben, wo du dieses Wochenende rumsitzt, da kriegst du ja von den 31, 32, 33 Grad nichts mit.
Ja, man sieht das jetzt bei mir nicht so, aber ich habe schon hier einige Zeit im Stadion gesessen. Ich hatte gehofft, irgendwie meine Farbe ein bisschen aufbessern zu können, aber ich finde toll. Also ich bin ja eher ein Südeuropäer gefangen im Körper eines Mitteleuropäers.
Oh, das sehe ich. Okay, aber vielleicht, gut, du musst noch einige Rennwochenenden machen, auch bei diesen Temperaturen, damit sich dann die Hautfarbe dann mal ändert und keine Hausfarbe bleibt.
Ja, das stimmt. Dir schreibt der Nürburgring.
Nein, mir schreibt der Nürburgring nicht. Ich wollte nur vielleicht ein Stichwort noch geben, worüber wir reden
könnten. Ach so, okay, da reden wir gleich drüber. Ich habe ein anderes Thema, über das ich mit dir reden will, und zwar das Thema Starterfelder, volle Starterfelder. Sind wir eigentlich aus dem ADAC GT Masters gewohnt? Jetzt kriegen wir nicht ein Dutzend zusammen. Ich sehe das als sehr problematisch an, weil ich finde, diese Serie ist schon sehr wichtig. Und wenn wir da jetzt so wenig Autos haben, dann zeigt das doch auch, dass immer weniger, ich nenne sie jetzt mal im weitesten Sinne auch Amateure, sich diesen Sport leisten können. Also Leute, die wirklich zusehen müssen, dass sie mit ihrem eigenen Team da an den Start kommen, beziehungsweise sagen, ich kaufe mich irgendwo ein und fahre mit.
Ja, es ist leider tatsächlich so, dass wir jetzt im ADAC GT Masters vom Starterfeld nicht da sind, wo man jetzt vor Jahren schon mal war, wo man knapp an die 30 rankratzte und da auch Teams in den Wettbewerb gingen, die heute leider gar nicht mehr existieren oder zumindest GT3-Sport nicht mehr existieren oder halt auf dieser Plattform. Das ist schade, aber auch das ist halt ja einer wirtschaftlichen Gesamtunsicherheit geschuldet. Vielleicht ein bisschen Corona und anderen Sachen, aber ja, es ist schon schade. Und das ist einfach, wir sehen es in der DTM, da sind nicht mehr die Werke in der Macht da oder in dem Support da, wie man es früher gewohnt ist. Aber es sind Teams und wenn man um die Backgrounds der Teams weiß, dann kann man schon vermuten, dass das monetär gut aufgestellt ist, zumindest bei den DTM-Teams, bei den meisten DTM-Teams, setze ich das mal so voraus. Anders wird es schon schwierig und dann geht es wirklich um Sponsorensuche. Man weiß, dass ein GT3-Auto auch nicht sehr günstig ist.
Also für Leute, die es nicht wissen, ich sage jetzt mal so rund 500.000 plus Steuer.
Genau, manche Autos sind ein gutes Stück weit runter, einige vielleicht sogar noch höher. Mhm. Und das musst du erstmal gestemmt kriegen. Du musst die Fahrerplätze verkauft kriegen. Vielleicht willst du noch einen Performance-Fahrer drauf haben, der nicht mal Geld großartig mitbringt. Und das ist ein Problem. Das ganze Thema Sponsorensuche ist momentan nicht einfach.
Nein, ich habe von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, also ich versuche überhaupt im Motorsport ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Das geht nicht mehr. Wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich fahre mit einem Auto, wo ein Verbrennermotor drin ist, dann siehst du gleich die rote Zunge und die sagen, boah, nee, also das passt zu unserem Image nicht.
Ja, das ist schade. Und ich spreche natürlich auch im Rahmen solcher Veranstaltungen mit verschiedenen Leuten von der Organisation. Und da geht es erstmal darum, das ganze Thema Motorsport auch wieder grundsätzlich positiv zu besetzen vor dem Hintergrund. Also wir reden ja immer wieder über das Thema E-Fuels, wir reden über das Thema Flachsfaser statt Carbon, wir reden über Themen wie biobasierte Schmierstoffe für Rennen und da gibt es sicherlich noch andere Produkte, BWT mit den Wasserzapfsäulen.
Dass es keine Plastikflaschen mehr im Fahrerlager oder bei den Zuschauern gibt.
Genau, dass es keine Plastikflaschen gibt und es ist schade, weil man bemüht sich ja grundsätzlich und man kann nun mal nicht von heute auf morgen Probleme komplett lösen. Nur auch Motorsport war immer auch Entwicklungssport und das ist ein dynamischer Prozess. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen, sondern es muss mit Sinn und Verstand funktionieren und man muss sich da Gedanken machen und dranbleiben.
E-Fuels, lass uns mal drüber reden. Alle möglichen Politiker, gerne auch Lokalpolitiker, die sonst nicht viel zusammenbringen, Landräte und ähnliches, reden darüber, dass E-Fuels uns rettet und dass das total einfach ist. Wir müssen nur an den Tankstellen den Sprit austauschen, E-Fuels rein, können wir überall reinkippen, dann können wir mitfahren, alles wird gut und die Welt wird super. Ich habe herausgefunden, dass es nicht mal genügend E-Fuel gibt, um eine komplette DTM-Saison, das komplette Feld, was auf der Strecke fährt, nicht im Drumherum, also nur die Teilnehmerautos, mit Sprit zu versorgen.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Und auch da reden wir natürlich von der Situation, wie sie jetzt ist.
Klar.
Es muss natürlich, es kann in 2-3 Jahren anders aussehen.
So. Ja, aber es heißt ja immer, wir müssen das nur machen. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir müssen da erstmal hinkommen. Wir müssen erstmal irgendwo anfangen.
Nur machen ist es ja nicht. Du kannst nicht auf den Lichtschalter drücken und dann hat sich das Ganze umgeswitcht. Das geht nicht. Die E-Fuels kosten halt momentan auch noch viel Geld und sind vielleicht auch erstmal nur relativ überschaubar verfügbar. So, und man muss dann sehen, okay, wie macht man es irgendwie smooth, dass man das, was man zur Verfügung hat oder was man kriegen kann, wie setzt man das schon ein oder setzt man sowas in einer Rahmenserie ein, weil es geht ja darum, auch das komplette Veranstaltungspaket nach und nach nachhaltig zu machen. Es fängt erstmal in kleinen Schritten an.
Du hast gerade gesagt, in anderen Serien, also nicht in der DTM. Würdest du sagen, dass es erstmal Sinn machen würde, vielleicht hier im BMW M Cup, der ja auch im Rahmen der DTM fährt, mit weniger Autos, mit Autos, die seriennahe sind, dass man das erstmal da probiert?
Zum Beispiel, das ist ja, oder Prototypen Cup oder wie auch immer. Ich bin da momentan noch nicht so tief drin. Ich weiß ja, dass auch hier schon entsprechende Produkte eingesetzt werden. Auch in der DTM, aber man muss halt irgendwie dranbleiben, nur man muss auch, sag ich mal, als Serie und als Team und als Fahrer Sponsoren haben, die an das ganze Produkt Motorsport auch glauben und unterstützen, weil auch dann kann nur Entwicklung entstehen, das ist einfach so.
Ich habe eben gesagt, viele Politiker sagen einfach nur E-Fuel ins Auto reinkippen, fahren, alle super. Auch Walter Röhrl, den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe, hat bei einer Online-Veranstaltung erzählt, er würde dieses Zeug in seinen Porsche reinkippen und er würde damit, keine Ahnung, Millimilliard fahren oder sonst irgendwas, alles überhaupt kein Problem, man müsse nichts machen. Ich habe gehört, so einfach ist das Ganze nicht. Also man müsste erstmal auch so dieses ganze Umfeld sich mal anschauen, ob das wirklich so ist. Zum Beispiel das Thema Öl könnte ein Problem werden. Jetzt frage ich dich, du als Ölexperte, weißt du, ob da eine Entwicklung nötig ist? Sagst du einfach reinkippen, losfahren?
Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, über welchen Gebrauch wir reden. Wenn wir jetzt über den normalen Seriengebrauch sprechen, dann wird das möglich sein, weil auch E-Fuels unterliegen einer Norm, haben damit also eine Ähnlichkeit zu konventionellen Kraftstoffen. So, und die konventionellen Kraftstoffe funktionieren nun mal auch mit konventionellen Schmierstoffen. So, und das wird im Motorsport wird das ähnlich sein und es gibt sicherlich schon Erhebungen und Tests, wo E-Fuels in Kombination mit konventionellen Schmierstoffen gut funktioniert haben, über eine gewisse Distanz. Nur wenn wir über den High-Performance-Bereich reden, auch gerade über das Thema Marathon-Rennen, 24-Stunden-Rennen, muss man sich das dann angucken, wie verhält sich, sag ich mal, ein konventioneller Sprit zu einem konventionellen Schmierstoff und ein E-Fuel zu einem konventionellen Schmierstoff und beide Kraftstoffe dann im Vergleich zu modifizierten, also für E-Fuels modifizierte Schmierstoffe. Aber das sind Studien, die wird man angehen und da ist man auch schon dran und das aber auch das ist eine Entwicklung.
Also du hast jetzt nicht gesagt, ja, wir haben ein E-Fuel-Öl, daraus höre ich. Das ist wirklich noch ein Prozess, ein Weg, den wir gehen müssen.
Ja, es geht ja darum, grundsätzlich haben wir erstmal konventionelle Schmierstoffe. So, dann geht es darum, dass wir an biobasierten Schmierstoffen arbeiten. Auch Rennöle arbeiten. Mhm. So, das wäre jetzt sowieso das Thema gewesen oder das ist das Thema, wenn wir von normalem Sprit reden. Ja. So, jetzt muss man sich beide Sachen für sich wieder vornehmen und anschauen im Vergleich oder im Einsatz mit Biosprit, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das ist einfach, ja, das ist schon, muss man schon Studien betreiben und Tests machen und Feldversuche und Trackversuche. Und man muss sich dem Ganzen einfach annähern. Ich meine, das ist ja auch, es gibt ja dann drei Komponenten. Eine Komponente ist der Sprit, andere ist natürlich der Schmierstoff, aber es ist dann auch der Motor. Nein, es muss ja dann auch alles zusammenpassen. Es ist ja nicht so, dass du einen alten Motor daher nimmst, du packst Biosprit drauf und dafür von uns meinetwegen entwickeltes Öl dafür, sondern auch der Motor selbst ist eine Komponente und das muss ja alles drei zusammengehen.
So, siehst du, und damit schließt sich der Kreis. Walter Röhrl sagt immer, er gibt das in seinen alten Porsche rein. Ja, wenn ich einen alten Porsche hätte, ich würde es nicht machen, ich wäre sehr vorsichtig. Ich finde, da ist der Herr Röhrl ein bisschen blauäugig.
Vielleicht geht's, wie gesagt, ich habe da jetzt selber noch keine Erfahrung. Wir wissen, dass Sebastian Vettel, der hat irgendwie 23 Liter Kanister abfüllen lassen, der hat auf einen alten Formel-1-Wagen von Nigel Mansell von 1993, 94 draufgepackt. So, hat ja funktioniert und gut ist.
Wir haben den Motor nicht in der Revision gesehen. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ich hätte gerne mal gesehen, wie wäre das Ding denn oder wie stand das Ding zu? Was hat man austauschen müssen? Das finde ich immer so die spannende Geschichte, die mir leider im Moment keiner erzählt.
Nochmal, es geht um, drehst du ein paar Demofahrten oder fährst du irgendwie einmal einen Berg damit hoch oder machst du wirklich Competition damit und musst wettbewerbsfähig sein und das Ding muss halten und es muss halt schmieren und sofort an den Schmierstellen sein und es darf nicht verwässern, das darf nicht verdrecken und es muss alles zusammengehen. Ja, da arbeitet man dran. Wenn es immer so einfach wäre und so schnell gehen würde, dann bräuchte man keinen Motorsport betreiben. Also das ist ja der Reiz, sag ich mal, den Weg zu gehen, die beste Lösung herauszufinden.
Also das heißt, wir werden noch einige Male darüber reden, was in diesem Bereich sich tut, getan hat, tun wird.
Genau, da werden wir sicherlich nochmal in ein Stadion gehen oder irgendwo an der Rennstrecke in eine Küche gehen oder wie auch immer und uns dann demnächst wieder drüber unterhalten.
Genau, ja, das finde ich ist ein Deal. Wir gehen nächstes Jahr wieder in dieses Stadion und dann machen wir mal so eine Bestandsaufnahme und gucken mal, ist schon das erste DTM-Auto mit E-Fuel gefahren, ist schon, der erste Markenpokal gefahren, hat Walter Röhrl schon mal einen neuen Motor gebraucht, irgendwie in der Richtung, werden wir uns nächstes Mal hier ins Stadion setzen. Ich hoffe, dass es dann so ist, dass wir wieder so viel Platz haben und nicht noch, wie viel müssen es sein, 49.998 um uns rum, richtig?
Genau. Richtig, zu gut gerechnet.
Es war schwer, ich brauchte
relativ... Wir sind wirklich die Einzigen.
Ja, wir sind die Einzigen, es ist kein Mensch hier, wir sitzen ganz alleine hier im Stadion.
Alles rote Bänke, vorne steht Nürnberg, genau, es halt sogar ein bisschen, ist das schon aufgefallen?
Ja, klar.
Wir haben diesmal einen völlig anderen Sound.
Und das ist auch gut so. Ich finde das klasse, wir sollten nächstes Jahr auf jeden Fall hier ins Stadion wieder gehen.
Ins Maximilian, Max... / Maxl Morlock Stadion, so heißt es.
Wie heißt das? Du hast gerade abgelesen, nochmal bitte.
Maximilian Gänsefüßchen Maxl Gänsefüßchen Morlock.
Auf den Schildern steht überall Max Morlock Stadion.
Ja, und da steht eine Statue übrigens vom Stadion, hast du schon gesehen.
Nee, ich bin ja durch den Raucherausgang gekommen.
Du sitzt den ganzen Tag wirklich nur in dieser Katakombe rum. Jetzt sei, dass du gleich mal ins Fahrerlager gehst. Da kriegst du auch noch mal ein bisschen Sonne ab und guckst du dann die Statue. Das ist, wo die Prototypen stehen.
Da steht die Statue?
Ja, da ist die,
was?
Die,
also, die ich vermute jetzt mal, Max Morlock war auch ein Fußballspieler. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus.
Natürlich, der war ein Fußballspieler.
Hat für Nürnberg gespielt oder?
1925 bis 1994 hat er gelebt.
Von 1925?
Ja.
Stadion ist von 1929.
Ja,
hat er mit 4 Jahren das Stadion gebaut?
Ja, du verstehst mich jetzt nicht, wie wir das angehen.
Habe ich dir übrigens erzählt?
Stürmer, genau.
Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich im Fußballstadion war?
Wann warst du denn im Fußballstadion?
Ist ein paar Wochen her. Ich war tatsächlich in Budapest im Fußballstadion und habe mir das Finale der Euroleague angucken dürfen.
Jetzt sag ich mal, der feine Herr war im Fußballstadion in Budapest. Ja.
Ja, du, es war großartig. Also ganz ehrlich, ich habe mit Fußball wirklich überhaupt keine Verträge. Ich kenne mich echt überhaupt nicht aus. 22 Leute laufen hinter einem Ball hinterher und man darf nicht reinbeißen. Aber ich fand das super, diese ganze Atmosphäre mal aufzunehmen. Also wie,
am Buffet oder wo war welche Art?
Auch am Buffet, auch das ist spektakulär. Also Sponsoren und Ähnliches können ihre Gäste einladen. Ich glaube, du kannst aber auch Tickets kaufen und es gibt so eine Art... Ich nenne es mal Markthalle, wo du wirklich überall auch schauen und essen kannst. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Auch da rennen Fans rum. Sehr, sehr cool gemacht. Auch da merkst du, man nimmt die Fans wirklich ernst. Ich weiß nicht, was so ein Ticket kostet. Ich vermute mal deutlich mehr als ein DTM-Ticket. Aber diese Stimmung in diesem vollbesetzten Stadion, das ist schon großartig.
Bist du denn auch abends in der Stadt gewesen, mal so die Kettenbrücke bei Nacht und diese Sachen, Gulaschsuppe essen und sowas?
Also ich als Vegetarier esse grundsätzlich keine Gulaschsuppe mehr.
Das gibt's ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon vegetarisch. Dann
ich vermute, aber würde ich nicht essen. Also ich
war zweimal in Budapest, das ist eine schöne Stadt, wirklich.
Ich habe, du sagst gerade abends, das war sehr lustig, wir sollten mit einem Bus ins Hotel zurückgeschattelt werden, sind dann zu diesem Bus gegangen, der war voll und der Busfahrer hat gesagt, no, hat die Tür zugemacht, puff. Und der Bus hat uns stehen lassen. War ziemlich doof, weil Kollegen waren schon unterwegs und weg. Und irgendwie 10 Minuten später kam der nächste und der hat uns dann zum Glück mitgenommen.
Ja, immerhin. Ja, stell dir vor, der hätte dann nochmal die Tür vor dir zugemacht. Das wäre ja nichts gewesen, oder?
Dann hätte ich da gestanden und hätte überlegen müssen, wie komme ich zu Fuß zum Hotel in Budapest, wo ich mich nicht auskenne.
Das ist dumm dagestanden, das stimmt, ja.
Ja, das fiel mir nicht schwer, das habe ich relativ leicht hingekriegt, aber das war also mein Erlebnis abends in der Stadt. Aber ich habe dann den Weg gefunden und bin dann auch noch an die Hotelbar gekommen. Also du siehst, ich bin hier, mir geht's gut.
Wunderbar, dann hat das alles noch funktioniert, super.
So, und das sollte es jetzt auch zum Thema Fußball für heute gewesen sein. In der nächsten Folge reden wir mal ein bisschen wieder über das Thema Motorsport. Dann gucken wir auch noch mal ein bisschen zurück. Vielleicht hast du irgendwelche spannenden Erlebnisse zwischendurch schon wieder erlebt. Du hast irgendwas gesagt, du warst noch nicht im Urlaub?
Nee, ich fahre jetzt. Geht jetzt los. Jetzt nach Norrisring machen wir ein bisschen Urlaub.
Wo geht's hin?
Fahren mit dem Wohnmobil, erst durch Österreich, dann Slowenien. Da wollten wir wohl hin. Mal ein bisschen gucken.
Klingt gut. Hast du denn auch, ganz wichtig, finde ich immer bei solchen Fahrten, den Aktivschaumreiniger mit?
Ja klar, den habe ich schon, der ist jetzt im Auto bei mir, in meinem Dienstwagen. Ich hoffe, ich denke dran, den dann umzuladen, wenn ich dann zu Hause bin.
Du hast nur eine Dose?
Mein Wagen ist nicht so dreckig wie deiner.
Ich habe den ja nicht nur zum Auto. Ja,
Du machst ja alles damit mit sauber.
Ich habe jetzt als letztes meinen Keller sauber gemacht, der seit 20 Jahren, ist wirklich kein Witz, seit 20 Jahren nicht sauber gemacht wurde und der ganze, was da halt eben so an Staub rumklebt. Und ich muss sagen, der Aktivschaum von Ravenol hat alles wieder blitzblank sauber gemacht. Und ich kann dir nur sagen, nimm mehrere von den Dosen mit, auch so ein Wohnmobil von innen, kann man super damit sauber machen.
Und da kriegst du wahrscheinlich auch deine Schuhe hier, die du gerade trägst, mit weißer Sohle, kriegst du.
Habe ich noch nicht. Sollte ich das mal probieren?
Mach mal sauber, aber erst, wenn wir jetzt unsere 3 Runden gelaufen haben, vielleicht kommt da noch ein bisschen Dreck zu. Wir ziehen jetzt erstmal unsere kurzen Hosen an und rennen jetzt mal 3 Runden um Platz.
So. Habe ich nicht mit, aber ich habe dich gefragt, was gibst du aus, wenn wir das machen?
Ja, nachher ein Eis in der Hospi.
Ich hatte jetzt auf, nee, dann bin ich nicht dabei. Ich hatte auf eine Dose Schaumreiniger gehofft, aber Martin, dann wird das nichts mit unserer Runde. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Schönen Urlaub, bis dann.
Dann laufe ich alleine. Alles Gute, ciao.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.